Wir machen praktisch weiter in der Apostelgeschichte, aber doch nicht ganz, weil letzten Sonntag sollte ja der Philipp Kapitel 18 predigen, aber er war angeschlagen, hatte dann keine Zeit für die Vorbereitung, hat dann was anderes gepredigt. Also im vorherigen Kapitel 18 werden wir in einer der nächsten Predigten von Philipp hören, ich gehe davon aus, dass es der Philipp sein wird, wie der Jude Apollos in Ephesus frei und offene Synagogen gepredigt hat, aber nur von der Taufe des Johannes gehört hat. Dort hörten es Aquila und Priscilla, die ihn zu sich aufnahmen und in das Wort Gottes noch genauer ausgelegt haben, woraufhin er gestärkt seinen Dienst in Korinth ausführen konnte. Also er ging dann gestärkt nach Korinth und heute machen wir weiter. Heute kommt Apostelgeschichte 19, die Verse 1 bis 22 dran. Und ich würde Lena bitten, dass sie uns den Predigttext vorliest.
Paulus in Ephesus. Es geschah aber, als Apollos in Korinth war, dass Paulus durch das Hochland zog und nach Ephesus kam und einige Jünger fand. Zu denen sprach er: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie sprachen zu ihm: Wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und er fragte sie: Worauf seid ihr denn getauft? Sie antworteten: Auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach: Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und dem Volk gesagt, sie sollten an den glauben, der nach ihm kommen werde, nämlich an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in Zungen und weissagten. Es waren aber zusammen etwa 12 Männer. Er ging aber in die Synagoge und predigte frei und offen 3 Monate lang, lehrte und überzeugte sie von dem Reich Gottes. Als aber einige verstockt waren und nicht glaubten und vor der Menge übel redeten von der Lehre, trennte er sich von ihnen und sonderte auch die Jünger ab und redete täglich in der Schule des Tyrannus. Und das geschah 2 Jahre lang, sodass alle, die in der Provinz Asien wohnten, das Wort des Herrn hörten, Juden und Griechen. Und Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände des Paulus. So hielten sie auch die Schweißtücher und andere Tücher, die er auf seiner Haut getragen hatte, über die Kranken, und die Krankheiten wichen von ihnen, und die bösen Geister fuhren aus. Es unterstanden sich aber einige von den Juden, die als Beschwörer umherzogen, den Namen des Herrn Jesus zu nennen über denen, die böse Geister hatten, und sprachen: Ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber 7 Söhne eines jüdischen Hohenpriesters mit Namen Skevas, die dies taten. Aber der böse Geist antwortete und sprach zu ihnen: Jesus kenne ich wohl und von Paulus weiß ich wohl, aber wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, stürzte sich auf sie und überwältigte sie alle und richtete sie so zu, dass sie nackt und verwundet aus dem Haus flohen. Das aber wurde allen bekannt, die in Ephesus wohnten, Juden und Griechen, und Furcht befiel sie alle und der Name des Herrn Jesus wurde hoch gelobt. Es kamen auch viele von denen, die gläubig geworden waren, und bekannten und verkündeten, was sie getan hatten. Viele aber, die Zauberei getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und berechneten, was sie wert waren, und kamen auf 50.000 Silbergroschen. So breitete sich das Wort aus durch die Kraft des Herrn und wurde mächtig. Als das geschehen war, nahm sich Paulus im Geist vor, durch Mazedonien und Achaia zu ziehen und nach Jerusalem zu reisen, und sprach: Wenn ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen. Und er sandte 2, die ihm dienten, Timotheus und Erastus, nach Mazedonien. Er aber blieb noch eine Weile in der Provinz Asien.
Danke, Lena. Ich habe der Predigt den Titel gegeben: Paulus in Ephesus, der Einfluss des Evangeliums. Und der Teil ist die Predigt, wie ihr auf den Zetteln seht, in 4 Abschnitte. Der 1. Abschnitt: wahre Jüngerschaft und wahre Taufe. Der 2. Abschnitt wird behandeln das Thema Zungenrede damals und heute. Der 3. Abschnitt wird behandeln das Thema Missbrauch des Namens des Herrn Jesus. Und das 4., das Wort als die göttliche Kraft breitet sich weiter aus. In der Zeit, als Apollos also in Korinth war, kam Paulus nach Ephesus. Er wählte bewusst diesen Ort für seine dritte Missionsreise. Zu Ephesus ist zu sagen, dass es sich dabei um eine sehr wohlhabende und für die damalige Verhältnisse eine sehr moderne, weltoffene Stadt gehandelt hat. Ephesus war ein Handelszentrum und eine führende Stadt in der Provinz Asien. Die Ruinen, die man heute noch betrachten kann, das heute in der Türkei liegt, zeugen von der einstigen Pracht und Schönheit dieser Stadt. Diese zeugen aber auch von der Vergänglichkeit solcher Reichtümer und den damit verbundenen Auswirkungen. Also, wenn man dann die Ruinen sieht, sieht man eigentlich, wie vergänglich doch dieses Menschenwerk ist. Zu der Zeit des Paulus standen sie sozusagen auf dem Höhepunkt ihres Ruhmes. Durch den Zulauf eines Flusses, so hat man das eruiert und recherchiert, kam es dann dort in einem Hafen durch einen Fluss zu einer Verschlammung. Und die Stadt wurde nahezu verlassen. Also ich habe da auch den Gedanken gehabt, na, das kann ja bereits Wirken Gottes gewesen sein, indem man das einfach nicht mehr zulassen konnte, dass dort viel Unwesen getrieben worden ist, was wir in einem der nächsten Abschnitte noch hören werden. Außerdem stand dort auch der Artemis-Tempel, eines der 7 Weltwunder der Antike. Nach den Berechnungen der Ruinen heute muss dieser Tempel wohl 127 Meter lang und über 70 Meter breit gewesen sein. Es muss ein imposantes Gebäude gewesen sein. Für die damalige Zeit, wie erwähnt, eines der 7 Weltwunder. Dort wurde Artemis oder auch Diana, Diana ist lateinisch genannt. Ich lache jetzt, weil ich vorhin Diana angesprochen habe, wo ich gemeint habe, es ist ein schöner Name, dass die Göttin so hieß, dafür kann sie nichts. Deshalb hat sie jetzt auch geschmunzelt. Dort wurde, wie gesagt, Artemis oder auch Diana, lateinisch genannt, verehrt und angebetet. Es wurde ein richtiger Kult um sie betrieben. Davon hören wir dann aber in einem der nächsten Predigten ab 23. Darauf werde ich heute nicht genauer eingehen. Wir kommen jetzt zum ersten Punkt. Wahre Jüngerschaft und wahre Taufe, habe ich den Abschnitt genannt. Paulus kam also nach Ephesus und traf dort einige Jünger, die er sofort fragte, ob sie den Heiligen Geist empfangen haben, als sie gläubig geworden sind. Also ganz abrupt, wie aus der Pistole geschossen, kam er dahin und hat sofort irgendwie das Gefühl gehabt, hier stimmt was nicht. Ganz verdutzt blickten sie ihn an und antworteten, dass sie noch nie etwas über den Heiligen Geist gehört haben. Eigenartig. Es steht hier im Text, dass es sich um Jünger gehandelt hat. Dies muss jedoch nicht bedeuten, dass es sich um echte Christen gehandelt haben muss. Man muss dazu sagen, dass ein Jünger, ein Lernender, ein Nachfolgender ist, der sich dieser Glaubensrichtung angeschlossen hat. Doch nicht jeder Jünger ist ein Christ, aber jeder Christ ist ein Jünger. Nicht jeder Jünger ist ein Christ. Aber jeder Christ ist ein Jünger des Herrn. Genauso wie man sagen kann, ein jeder Handballer ist ein Sportler, aber nicht jeder Sportler ist ein Handballer. Es gab auch im Neuen Testament nicht nur Jünger Jesu, sondern Jünger zum Beispiel der Pharisäer. Auch Jesus hatte sogenannte Jünger um sich, die ihm einige Zeit lang nachgefolgt sind und ihn dann wieder verlassen haben. In Johannes 6, ab Vers 44 lesen wir, aber es gibt einige unter euch, die glauben nicht, denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn vom Vater gegeben. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus sie, wollt ihr auch weggehen? Ihr kennt die Stelle. Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Die, die weggegangen sind, waren zwar Jünger, jedoch keine wahren Christen. Sie liefen eine gewisse Wegstrecke mit, sind dann aber recht bald wieder ihre eigenen Wege gegangen. Petrus bezeugte jedoch für sich und auch für die anderen, dass sie nirgendwo anders hingehen können, weil sie erkennen durften, dass Jesus der einzige Weg des ewigen Lebens ist. Jesus ist der einzige Weg des ewigen Lebens. Sie waren die wahren Jünger, da sie auch Christen waren. Paulus hat bei diesen sogenannten Jüngern auch recht bald gemerkt, dass mit ihnen irgendwas nicht stimmte. Deshalb fragte er sie auch recht schnell, ob sie den Heiligen Geist empfangen haben. Paulus wollte sie aber dadurch weder bloßstellen noch verurteilen, sondern er wollte ihnen helfen, in die richtige Nachfolge zu kommen. Darum geht es auch bei uns, zu klären, was für eine Art von Jünger wir eigentlich sind. Wie steht es um unser Herz? Sind wir Jünger, die Jesus gehören, die ihm nachfolgen, die ihm sein Leben für alle Lebenslagen anbefohlen haben? Oder sind wir welche, die ein Stück weit in seiner Jüngerschaft stehen und es uns jedoch so richten, wie wir es brauchen und wo wir ihm nicht hundertprozentig gehören, sondern nur Mitläufer sind, Besucher oder Konsumenten des Evangeliums? Dies müssen wir uns immer wieder fragen. Paulus stellte ihnen dabei eine Frage, die aber keine Fangfrage sein sollte. Das sollte so eine Art Klärungsfrage sein. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Dabei setzte Paulus eine Wahrheit voraus, die sich durch das ganze Neue Testament zieht. Gläubig zu werden und den Heiligen Geist zu empfangen, ist normalerweise ein und derselbe Vorgang. Dass Gott durch seinen Heiligen Geist in uns wohnt und uns sein Wort verstehen lässt, uns dabei hilft zu beten und uns an den Herrn Jesus glauben lässt, das gehört untrennbar zusammen. In Epheser 1, 13 sagt Paulus: In Christus seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Oder im 1. Korinther 12, der Vers 13 sagt Paulus: Wir sind alle durch einen Geist zu einem Leib getauft. Paulus könnte auch uns fragen, ob wir den Heiligen Geist empfangen haben, ob Jesus Christus das Wichtigste in unserem Leben ist. Folgen wir ihm wahrhaftig nach? Bestimmt er unser Leben oder bestimmen wir es immer noch selber? Diese Frage müssen wir uns immer wieder stellen. Und diese Frage muss jeder für sich selber beantworten können. Gehören wir ihm oder sind wir auch solche Jünger, wie vorhin erwähnt, die eine gewisse Wegstrecke mitlaufen, dann wieder weg sind, wenn es unangenehm oder unbequem wird, weil Leid oder Anfechtungen kommen? Er hat diesen Jüngern also klar erklärt, dass es bei Johannes eine sogenannte Bußtaufe war. Was ist eine sogenannte Bußtaufe? Dabei zeigt man Reue für sein sündhaftes Leben und lässt sich durch Buße dafür taufen. Johannes, der Täufer, hat die Täuflinge aber klar darauf hingewiesen, dass sie an den glauben sollen, der nach ihm kommt, Jesus Christus. Diese sogenannten Jünger waren sozusagen im Alten Testament losgelaufen, waren aber noch nicht im Neuen Testament angekommen. Sie warteten auf den Messias, aber sie haben nicht erkannt, dass Jesus bereits auferstanden ist und die rettende Heilstat auf Golgatha bereits vollbracht hatte. Paulus muss es so überzeugend gebracht haben, dass sie sich sofort auf den Namen Jesus taufen ließen. Sofort. Also wenn ich so. Er erklärte ihnen sehr verständlich, dass Jesus auch für sie am Kreuz von Golgatha gestorben und dann wieder auferstanden ist. Diese Verheißung gilt auch für sie, genauso gut wie für uns. Wenn ich so überlege, wie lange ich oder wie viele Jahrzehnte ich gebraucht habe, um mich taufen zu lassen, war es in diesem Fall sehr, sehr schnell. Also für diejenigen, die es nicht wissen, ich habe mich vor circa 5 Jahren taufen lassen, da war ich schon etwas größer. Wir hören auch in unseren Kreisen immer wieder: Ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht bereit. Der Herr hat es mir noch nicht aufs Herz gelegt. Taufe ist ja gar nicht so wichtig. Taufe ist sehr wohl wichtig. Das ist ein Gehorsamsschritt, den uns der Herr auferlegt hat. Doch die Bibel sagt uns ganz klar, dass wir uns auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen lassen sollen. Auf diese Trinität, auf diese Dreieinigkeit. Wahre Christen sind Menschen, die durch sein Wort erkannt haben, dass sie durch die Bekehrung, die Wiedergeburt und den damit verbundenen Empfang des Heiligen Geistes mit Jesus versiegelt sind. Ich komme zum zweiten Punkt, der da heißt: Zungenreden, Handauflegen, damals, heute. Nun, in Vers 6 kommen wir dann zu einer Stelle in diesem Abschnitt, die sehr, sehr kontrovers diskutiert wird und sehr, sehr kontrovers ausgelegt wird. Das Unangenehme, unter Anführungszeichen, an fortlaufenden Predigtreihen ist, dass man sehr umstrittene Bibelstellen behandeln muss, die sich im Fortlauf ergeben. Vers 6 ist eben so eine Stelle, die auch unter Christen heiß diskutiert wird und wo auch viele Theologen sich nicht ganz einig sind. Trotzdem sollte man auch versuchen, solch heikle Stellen zu behandeln und versuchen, klar auszulegen. Nicht einfach wegzulassen, was am bequemsten wäre. Alles, was unbequem ist, lassen wir einfach weg. Das ist nicht im Sinne unseres Herrn. In Vers 6 heißt es also: Und als Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und weissagten. Dabei muss man ganz klar sagen, dass es sich um keine magische Kraftübertragung handelt. In keinster Weise. Es steht lediglich ein Symbol dar, womit bekräftigt wird, wir gehören zusammen. Also wenn zum Beispiel einer von unseren Ältesten ein Kind segnet, dann heißt das lediglich, dass es zu uns dazugehört und dann irgendwann die Entscheidung selber trifft, wenn es sich bekehrt und taufen lässt. Nicht mehr und nicht weniger. Es wird oft sehr, sehr vieles rein interpretiert, was nicht der biblischen Wahrheit entspricht. Wir sind eine Gemeinschaft und ihr gehört jetzt dazu. Ihr gehört zu uns und wir gehören euch. Und gemeinsam gehören wir Christus. Weiter heißt es: Und sie redeten in Zungen und weissagten. Sie redeten also in fremden Sprachen und weissagten, was aber nicht heißen muss, dass sie die Zukunft vorhersagten, sondern sie verkündigten das Wort Gottes. Im Griechischen heißt es Weissagen, oder es wird oft auch etwas missverständlich interpretiert. Sie verkündigten das Wort Gottes eben in einer fremden Sprache. In Apostelgeschichte 10, 44 bis 46, ihr erinnert euch vielleicht, haben wir das auch bereits gehört, wo es um das Zungenreden ging. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hoch priesen. Das haben wir in Apostelgeschichte 10 bereits gehört. Dieses Zungenreden oder auch in fremden Sprachen zu reden, geschieht ganz im Willen Gottes. Gott schenkt ihnen diese Fähigkeit nach der Bekehrung zum richtigen Zeitpunkt, wenn er es für richtig hält. Dabei können diese Menschen dann in Sprachen sprechen, die sie nie zuvor gelernt haben. Das wäre für die Schüler schön. Wir müssten Französisch oder Spanisch lernen. Gott schenkt uns, wir können die Sprache, dann haben wir eine Eins, oder? Aber das spielt sich nicht, das müssen wir erlernen. Und in dem Fall gab Gott praktisch denen die Fähigkeit, es in der Situation zu tun. In 1. Korinther 14, 22 heißt es: Darum ist die Zungenrede ein Zeichen, nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Also lediglich ein Zeichen, nicht mehr und nicht weniger. Die prophetische Rede aber ein Zeichen, nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Gott setzt dieses Zeichen also ein, um den Gläubigen zu helfen, diesen Unglauben zu überwinden. Durch das Zungenreden beglaubigt der Herr sie als Christen, indem er es ihnen schenkt, in diesen Fremdsprachen zu sprechen und die Wahrheit zu verkündigen. Das ist auch eine der Schlüsselstellen, die die Pfingstbewegung hernimmt, um ihre Stufenlehre, die sie praktiziert, zu rechtfertigen und zu begründen. Sie sagen, bei der Bekehrung empfangen viele Christen den Heiligen Geist in einer begrenzten Art und Weise. Um da wirklich bekehrt zu sein, braucht man dann eine sogenannte Erfahrung, um voll vom Heiligen Geist erfüllt zu sein. Das nennt man diese Geistestaufe, die sie praktizieren. Aus deren Sicht gibt es, so hart ausgedrückt, also Christen erster und zweiter Klasse. Ich denke, das sind wir nicht. Die, die diese Geistestaufe vollzogen haben und die anderen, die es noch nicht getan haben, um voll mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Dann erst ist man in ihren Augen ein echter Christ. Also man muss sich gewisse Dinge irgendwie wie in fremden Religionen irgendwo noch zusätzlich erarbeiten. Wir brauchen das nicht. Diese sogenannte Erfahrung ist oft begleitet von dem sogenannten Zungenreden, der sogenannten Glossolalie im Griechischen genannt. Dabei bricht aus dem Menschen oft eine unerklärliche Verhaltensweise aus, wo sie teilweise unverständliche Laute von sich geben. Dies wird dann verstanden als eine besondere Erfahrung mit Gott, ein besonderes Erlebnis mit Gott, wo man spüren und hören kann, wie der Herr wirkt. Da stellt sich nun die Frage, ob wir zusätzlich zur Bekehrung, obwohl wir unser Leben dem Herrn Jesus anvertraut und übergeben haben, so eine zweite Erfahrung brauchen, um vollständig ihm zu gehören. Brauchen wir also eine weitere Schlüsselerfahrung, um nach Ansicht der Pfingstbewegung ein wahrer Christ zu werden? Also meine Antwort ist ganz klar, nein. Viele Menschen glauben dies jedoch. Sie sind mit ihrem derzeitigen Christsein unzufrieden. Sie möchten gerne mehr Freude haben. Sie möchten gerne mehr erleben. Es müsste mehr Action geben. Es müsste aufregender sein. Da würde man mehr spüren, dass Gott da ist. Es müsste einfach prickelnder sein. Wir als Christen, als wahre Christen, müssen jedoch aufpassen, dass wir uns niemals Einflüssen öffnen, die wir nicht bewusst kontrollieren können. Es ist gegen das Wort Gottes. Den Verstand, das Denken und den Willen auszuschalten, das ist gegen das Wort Gottes. Dafür hat er uns einen Willen und einen Verstand gegeben, dass wir ihn auch gebrauchen. Oft führen solche spektakulären Erfahrungen Menschen von Gott sogar weg, da man immer wieder einen neuen Kick braucht. Viele wollen in Stimmung gebracht werden, um die vermeintliche Nähe Gottes zu spüren, durch laute Musik oder durch was auch immer. Musik ist was Schönes, darf auch mal lauter sein, aber es muss zum Lobpreis des Herrn dienen und nicht zu unserer Auferbauung. Viele Menschen hungern nach echter Gotteserfahrung und das ist ein guter Hunger, den einzig und alleine das Wort und Jesus stillen können. Sie sehnen sich danach, den Herrn und seine Führung im Alltag erleben zu können. Wo können wir diese echte Gotteserfahrung finden? Einzig und alleine bei Jesus Christus. Allein dadurch, dass wir in unserer Verbindung zum Herrn wachsen. Deshalb hat ja Paulus den sogenannten Johannesjüngern nicht vom Heiligen Geist gepredigt. Er hat nicht vom Heiligen Geist gepredigt, sondern von Jesus. Er hat darauf hingewiesen, dass die Ausschüttung des Heiligen Geistes dann die Konsequenz bei der Wiedergeburt, bei der Bekehrung ist. Er hat eindeutig auf Jesus Christus hingewiesen. Im 1. Korinther 14, Vers 4 lesen wir, wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Es geht darum, dass wir uns als Gemeinde gegenseitig erbauen. Es ist also besser, klar, deutlich und verständlich zu sprechen. Ich hoffe, es tut das heute, obwohl ich etwas erkältet bin, zu predigen, damit die Gemeinde erbaut wird. Und Vers 9 im 1. Korinther steht, wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie kann man wissen, was gemeint ist? Im Vers 18 lesen wir dann weiter, ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle. Aber ich will in meiner Gemeinde lieber 5 Worte reden mit dem Verstand, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in Zungen. Das spricht der Herr in seinem Wort. Gott hat uns unsere Sprache und unseren Verstand gegeben, um sein Wort zu verstehen und es den Geschwistern und auch den noch draußen Stehenden klar und deutlich übermitteln zu können, damit es den Geschwistern zur Auferbauung und den noch draußen Stehenden dazu dient, die Wahrheit zu erkennen. Paulus ging dann wieder, wie in den Kapiteln zuvor, in die Synagogen und predigte frei und offen 3 Monate lang. Er überzeugte sie vom Reich Gottes. Wie hat er das gemacht? Er hat ihnen nicht einfach die Wahrheit, die er erkannt hat, hingeknallt nach dem Motto friss oder stirb, sondern er ging auf sie ein. Er erklärte ihnen die Wahrheiten und nahm sie sozusagen mit. Das hat der Thomas in einer seiner letzten Predigten auch zum Ausdruck gebracht. Dadurch konnte er viele von ihnen für Jesus gewinnen. Doch dann kam bei den Juden wieder das alte Muster zum Vorschein. Wir haben das immer wieder gehört in den vorhergehenden Kapiteln. Sie fingen an zu stören und übel zu reden. Einige waren verstockt und lästerten über seine Predigten. Sie zogen seine Ausführungen vor der Menge ins Lächerliche, sodass die Atmosphäre dort nicht mehr so war, dass er das Wort in einem angemessenen Rahmen verkündigen konnte. Daraufhin wechselte er den Ort für seine Predigten und ging in die Schule des Tyrannus. Als ich den Namen dann gelesen habe, viele denken an Tyrannus, das ist einer der, wir haben so eine Vorstellung, was der Tyrannus ist. Er soll angeblich ein griechischer Philosoph gewesen sein. Und dort predigte er laut Überlieferung in der Mittagszeit, wo diese Vorlesungen des Tyrannus wohl Mittagspause hatten. Und er predigte täglich, jeden Tag, 2 Jahre lang. Unvorstellbar. Bei uns fällt es einigen oft schwer, am Sonntag herzukommen, sich eine Predigt eine halbe, dreiviertel Stunde anzuhören. Dort wurde jeden Tag gepredigt. Und es waren bestimmt auch Menschen dort, die sich das jeden Tag auch angehört haben. Das war nämlich in der Mittagszeit, wo die anderen Siesta hielten. Dadurch dürfte dieser Hörsaal wahrscheinlich frei gewesen sein. Und der hat diese Zeit genutzt. Da hatten sie noch keine Klimaanlagen. Vielleicht haben sie einfach nur die Fenster aufgemacht, so wie wir. Er nutzte also diese Pausen im Hörsaal des Tyrannus, um den Menschen dort das Evangelium weiterzugeben. Es steht in Vers 10, dass alle in der Provinz Asien das Wort hörten. Alle in der Provinz Asien hörten das Wort. Sowohl Juden als auch Griechen, sowohl Juden als auch Heiden. Und in dieser Zeit wirkte Gott nicht geringe Taten durch ihn, da er die Apostel ja dazu befähigt hatte, Wunder zu tun, um die Menschen zu gewinnen. Dies blieb jedoch nur den Aposteln und Jesus vorbehalten. Alles andere hatte keine Autorisierung von Gott und war bzw. ist auch heute abzulehnen, eindeutig abzulehnen. Im Vers 12 lesen wir dann, dass sie auch Schweißtücher und andere Tücher, die Paulus auf seiner Haut getragen hat, über die Kranken hielten und die Krankheiten wichen von ihnen und die bösen Geister fuhren aus. Wenn man es als erstes liest, eigentlich sehr, sehr irritierend. Das erinnert uns an irgendwelche kultischen Handlungen bei anderen Religionen. Das war mein erster Gedanke. Aber bei Gott ist es nicht so. Doch wenn man es genauer betrachtet, sieht man, dass es sich auch hier um keine magischen Vorgänge handelt, sondern Gott lässt es in dieser Situation einfach zu, dass diese Wunder geschehen, um die Menschen, die das sahen, auf den rechten Weg zu bringen. Viele, die dies gesehen hatten, kehrten daraufhin um und legten ihr altes Leben ab. Wir kommen nun zum dritten Punkt, der da lautet: Missbrauch des Namens des Herrn Jesus. Wo das Wort wirkt, treten auch Gegenkräfte auf, die sich in der damaligen Zeit besonders stark zeigten. Dämonische Kräfte. Sogenannte Diener des Satans oder Engel der Finsternis. Die wirken allerdings auch heute noch. In Lukas 4, im Vers 33 lesen wir: Und es war ein Mensch in der Synagoge, besessen von einem unreinen Geist, und der schrie laut: Halt, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, uns zu vernichten. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm. Und der böse Geist warf ihn mitten unter sie und fuhr von ihm aus und tat ihm keinen Schaden. Lukas 4, Vers 33. Auch in Ephesus gab es eine Tradition des sogenannten Okkultismus. Die Stadt war bekannt für ihre Zaubersprüche, für ihre Amulette, für ihre Bücher, die sogenannten Ephesus-Schreiben, die sozusagen als okkulte Literatur galten. Paulus wird später im Epheserbrief schreiben: Wir haben nicht nur mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den bösen Geistern unter dem Himmel, auch heute noch. Und dies merkt Paul hier in Ephesus auch. Es treten jüdische Exorzisten auf. Diese wollten durch sogenannte magische Beschwörungen ihr Geld verdienen. Das war ihr Geschäftsmodell. Das Prinzip war relativ einfach, das sie hatten. Sie wollten Dämonen besiegen durch einen stärkeren Gegenzauber. Dieser Gegenzauber wird bewirkt durch die Anrufung eines Namens. Sie nahmen also viele Namen her, um ihren Zauber durchzuführen. Durch die Vorträge von Paulus über Jesus waren sie von diesem Namen scheinbar so angetan, dass sie Jesu Namen in ihre Praktiken mit einbauen wollten. Sie wollten den Namen des Herrn Jesus dafür missbrauchen. Oh, wie schrecklich. Doch was passiert? 7 Söhne eines vermeintlichen Hohenpriesters, also es dürfte ja gar keiner gewesen sein, betreiben diesen Exorzismus und der Dämon entlarvt diese Männer als Scharlatane, indem er sagt, Jesus kenne ich wohl und von Paulus weiß ich wohl, aber wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, richtete sie alle übel zu, sodass sie fliehen mussten. Lena hat es vorhin vorgelesen. Hier sieht man genau, dass die Dämonen Jesus kennen, dass sie wissen, vor wem sie zu zittern haben. Die Dämonen wissen ganz genau, wer stärker ist. Diese Situation wirft ein erschreckendes Licht auf die unsichtbare Welt der Dämonen, die wir nicht unterschätzen dürfen und wo wir sehr vorsichtig sein müssen, dass wir uns nicht irgendwelchen okkulten Praktiken ausliefern, die großen, großen Schaden anrichten können. Wenn man sich so umsieht, wie die Esoterik zurzeit boomt und wo sie Menschen, deren Gefahren ausliefern, kann einem Angst und Bange werden. Wenn man sieht, Yoga und irgendwelche komischen Heilpraktiker und so weiter und so fort. Es gibt ganz, ganz viele Praktiken, wo wir uns absolut fernhalten sollten. In Ephesus gab es diesbezüglich also diese okkulte Tradition, die sie dort eingebürgert hatte, ohne dass man die Gefahr dabei erkannte. Es hatte Macht über ganz viele Menschen. Und nur das Evangelium, die Macht Jesus Christus, kann sie davon befreien. Sei es damals in Ephesus oder auch heute hier in Traunreuth. Und dieses Beispiel zeigt, wie gefährlich es ist, in diesen Machtbereich der Dämonen einzutauchen, in dieser finsteren Brühe herumzurühren. Es ist absolut nicht unsere Aufgabe, den Dämonen entgegenzutreten, um sie zu bekämpfen. Absolut nicht unsere Aufgabe. Dies ist einzig und allein dem Herrn Jesus vorbehalten und seiner zurzeit den dafür autorisierten Aposteln und sonst niemandem. Wenn sich jemand solcher Praktiken bedient hat, kann er dies wie auch andere Sünden vor den Herrn bringen, ihn um Vergebung bitten und ihn auch bitten, ihn von diesen Fesseln zu befreien. Wenn man es aufrichtig macht, wird der Herr auch Vergebung schenken. Und das Schöne an diesem doch sehr beängstigenden Abschnitt ist, dass diese Dämonen sich nicht durchsetzen konnten. Sie können sich nicht verselbstständigen. Der Herr Jesus ist stärker und mächtiger. Wie beruhigend das eigentlich für uns ist. Wie beruhigend ist es doch, sich in seinen Armen geborgen zu wissen. Uns kann mit ihm nichts passieren. Sogar dieser Zwischenfall muss dazu dienen, dass der Name des Herrn Jesus Christus geehrt wird. Sogar dieser Zwischenfall. Sein Name wurde hochgelobt und dies wurde allen bekannt, die in Ephesus wohnten, Juden wie Griechen. Und Furcht befiel sie alle, haben wir gelesen. Da haben die Okkultisten sich so angestrengt und am Ende bekommt doch Jesus alle Ehre. Jesus, dem alle Ehre gebührt und sonst niemandem. Wir kommen zum vierten und zum letzten Punkt. Viele dieser neuen Christen waren vorher in diesen okkulten Praktiken verstrickt und bekannten und verkündigten, was sie getan haben. Sie haben sich offen dazu bekannt, weil der Herr sie verändert hat. Viele davon, die Zauberei betrieben haben, haben erkannt, dass es falsch war, dass es Schuld vor Gott war. Sie haben es erkennen dürfen durch den Herrn. Sie brachten ihre große Anzahl an Büchern zusammen und verbrannten sie. Also wenn ich mal so denke, was ich da noch für Bücher bei uns irgendwo im Keller vielleicht habe, von denen ich gar nichts mehr weiß, oder irgendwelche Schallplatten, vielleicht wäre es einfach am besten, genau dasselbe zu tun, was sie machen. Sie machten dies nach der Bekehrung nicht still und heimlich, jeder für sich, sondern sie bekennen sich dazu vor vielen Zeugen, um vielleicht auch zum Ausdruck zu bringen, dass der Herr sie aus dieser Gefangenschaft befreit hat, dass es die anderen auch sehen können. Sie bekennen sich öffentlich dazu. Es war für sie eine Art Freudenfeuer. Eines ließen sie sich jedoch nicht nehmen, nämlich zu berechnen, was da in Rauch und Dampf aufging. Also interessant, sie wollten halt doch wissen, wie viel Geld sie da investiert haben in diese Zauberbücher. Sie zählten die Bücher, berechneten ihren Wert und kamen eine für damalige Zeit sehr, sehr große Summe. 50.000 Silbergroschen. Ich habe danach gelesen, ein Silbergroschen war zur damaligen Zeit in etwa ein Tageslohn. Wenn man das durch 300 Tage dividiert, dann kriegt man eine richtig schöne Summe raus. Weil ich glaube, sie haben früher länger gearbeitet, also wahrscheinlich werden es 360 Tage gewesen sein. Bei uns sind es ja nur noch nicht mal mehr 300. Sie bezeugten dadurch, dass der Herr Jesus und sein Evangelium sie aus diesen dämonischen Verstrickungen herausgebracht hat. Dadurch konnte man auch sehen, wie viel sinnloses Kapital in diesen Büchern gebunden war. Völlig sinnlos. Man hätte dafür bestimmt viel, viel bessere Verwendungszwecke gehabt. Genauso kann man es auch heute sehen, wenn man die Milliardenumsätze der Esoterikwelt so hernimmt. Es wird immer mehr. Einfach schrecklich. Und unsere Aufgabe ist es, diesen Menschen das Evangelium nahezubringen und sie von diesen Praktiken wegzubringen. Und der Herr wird es bewirken. Es ist in diesem Abschnitt also auch schön zu sehen, dass Gebundene frei werden, wo Gottes Wort wirkt. Damit dokumentieren sie auch, dass die teuflischen Mächte keine Macht mehr über sie haben, weil Jesus stärker ist. Es lösen sich die Ketten auf, die der Satan um die Menschenherzen gelegt hat. Sie werden frei. Allein der Jesus hat die Macht, allein der Herr Jesus hat die Macht, uns von allen Fesseln, die uns von ihm trennen, frei zu machen. Allein der Jesus. Wir kommen langsam zum Schluss. Im Vers 20 lesen wir dann: So breitete sich das Wort aus durch die Kraft des Herrn und wurde mächtig. Das ist ein ganz toller Satz. So breitete sich das Wort aus durch die Kraft des Herrn und wurde mächtig. Wo Gottes Wort wirkt, da wird Gemeinde stark. Das betrifft uns. Er schenkt, dass Gemeinde wachsen darf. In die Breite und auch in die Tiefe. Er verändert Menschenherzen. Er befreit von Bindungen. Es ist mächtig und entfaltet seine Kraft in alle Richtungen. All das entfaltet Kraft, weil die Kraft des Herrn dahinter steht. Wie beruhigend zu wissen. Es ist der persönliche Herr Jesus Christus, der hinter diesem Wort steht, der uns dieses Wort gegeben hat, der versprochen hat, sich zu der Wahrheit dieses Wortes zu bekennen. Das hat er uns in seiner Schrift ganz klar zu verstehen gegeben. Dadurch fügt uns Gott immer mehr zu seiner Gemeinde zusammen und dann verändert er uns auf dem Wege zu ihm hin. Der Herr sagt uns dadurch, dass er uns als Gemeinde stark machen will. Und Jesus meint, so stark ihr mich auch loben könnt und mich ehrt, vertraut meinem Wort, ihr habt nichts Besseres. Und wir werden noch viel von ihm erfahren, wenn wir mit ihm gehen, durch sein Wort, durch Geschwister, bis wir einmal am Ziel bei ihm sind. Der Herr segne uns als Gemeinde und jeden Einzelnen. Amen.